Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Gastfolge von People-Pleasing AD. Heute mit Jule Jankowski. Jule ist Arbeitsfeuilletonistin, Podcast-Host, Moderatorin. Und sie ist eine wichtige Stimme für eine neue Arbeitskultur, für Klarheit in der Sprache, für Wirksamkeit ohne Buzzword-Gebimmel. Mit ihrem Podcast Good Work hat sie über 278 Gespräche geführt. Heute drehe ich mal den Spieß um. Ich wage das Experiment, die virtuose Fragenstellerin zum Antworten zu verführen. Wir sprechen über Jules Weg, ihre Stationen und ihre unterschiedlichen Eindrücke, die sie dort gewinnen konnte. Wir reden über gute Arbeit, gefährliche Tendenzen des Retro und zu dem, was ruhig bleiben darf. Ich freue mich sehr. Los geht's. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, liebe Jule.
Hallo, liebe Verena.
Hat mich unheimlich gefreut, dass das geklappt hat, denn du warst ja eine meiner Wunschgäste. Ich bewundere deinen Podcast einfach sehr. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Ich glaube, du bist Stand heute bei 278 Folgen, die du schon ausgestrahlt hast. Du guckst selber wahrscheinlich
schon
gar selber, nicht mehr, ne?
Ja, ich muss selber. Naja, doch, ich gucke schon, weil ich plane ja auch immer und habe da auch so eine Übersicht und so. Und insofern habe ich eigentlich schon immer eine Übersicht, wo ich gerade stehe. Aber ich gebe zu, es ist nicht immer ganz auf die Sekunde oder auf die Folge genau.
Einmal die Woche kommst du raus oder wie oft kommt Good Work?
Also Good Work erscheint verlässlich donnerstags und da habe ich auch ein, wie heißt das jetzt so schön, ein Streak. Also seit zweieinhalb Jahren habe ich wirklich jeden Donnerstag veröffentlicht, ohne Pause. Und neuerdings kommen immer mal wieder sonntags auch Zusatzfolgen. Also das heißt, außerhalb von Sonntag und Donnerstag, ich sage jetzt einfach mal nie, ja, man soll ja nie sagen, ja. Aber sonntags kommen ab und zu mal noch Story-Folgen, also Story-Folgen, die jetzt sehr nah an der Geschichte der Person oder die, also wirklich, wo die Story im Vordergrund steht und nicht so sehr der Sachinhalt.
Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier 12 Uhr mittags, heißt, da hat schon ein bisschen Morgen stattgefunden. Das ist ja auch so eine Signature-Question, die du immer so stellst. Und zwar, wie bist du heute in den Tag gestartet? Und ich klaue mir die jetzt gerade mal und frage dich das.
Wie ich heute in den Tag gestartet bin? Heute bin ich insofern besonders in den Tag gestartet, weil bei uns die Schule wieder begonnen hat. Also das heißt, meine Tochter, die geht jetzt in die 13. Klasse, also sie macht jetzt Abitur dieses Jahr und die hat hatte heute ihren ersten Schultag wieder. Und dann bin ich heute Morgen früher wach geworden als die letzten Tage, weil wenn wir nicht unbedingt so einen harten Anschlag haben und ich auch nicht wegen Workshops oder was das Haus verlassen muss, dann bin ich jetzt nicht die Fraktion 6 Uhr morgens aufstehen. Überhaupt nicht, ja. Und dann war sofort, oh, Schule. Und dieses war sofort so ein Gedanke in meinem Kopf. Und dann konnte ich mich aber entspannen, weil sie hat den großen Luxus, zweimal die Woche, nämlich Montag und Dienstag, wie nett, oder? Erst zur dritten Stunde zu haben. Also das heißt, wir sind heute relativ entspannt in den Tag gestartet, aber unsportlich. Also ab und zu mal mache ich ja morgens so ein bisschen Bewegung. Heute war nicht so ein bewegter Tag.
Du hast dir ja diese Frage ausgeguckt, so als wiederkehrende Erkennungsfrage, wenn man so will. Und hast ja über all die Folgen sicherlich auch was beobachten können, was da so typischerweise kommt. Kannst du da so typische Fraktionen unterscheiden oder auch Trends, die sich vielleicht so im Laufe der Zeit eingestellt haben?
Ja, das ist total schön, dass du die Frage stellst, Verena, weil es kommt jetzt nämlich ein Buch raus, das heißt New Work und Resilienz. Es ist so ein Herausgeberwerk, wo wir mit ganz vielen verschiedenen Autoren zusammen unseren Blick darauf geworfen hat, was hat neue Arbeit oder ja unsere moderne Arbeitswelt und Resilienz, was haben die miteinander zu tun und inwieweit ist New Work eine gute Antwort darauf? Und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schönes Gemeinschaftswerk. Und da habe ich als Kapitel dazu beigetragen, nämlich die Typologie der Morgenroutinen. Ich habe da so eine kleine A-Deklination gemacht, ja. Also die Aktiven, das sind natürlich die, die Sportler, die Achtsamen. Also ganz viel wird morgens meditiert und Yoga gemacht. Dann die Aufschreiber gibt's auch, also die, die sich morgens erstmal hinsetzen und Dinge aufschreiben. Also von ganz banal also was ist zu tun, ja, also To-Do-Listen, aber vor allen Dingen auch die so Journaling machen, also morgens erstmal so das Hirn ausspeichern. Was ist so an Gedankenload da? Was ist da an Fragmenten vielleicht auch noch durch den Traum angeregt? Gar nicht so sehr mit der Idee, daraus irgendetwas zu erstellen, sondern das einfach mal so auszuspeichern. Gibt's auch einige. Dann die Abhärter, Verena. Wir haben nicht wenige Menschen unter uns, vielleicht auch in unserer Bubble, die sehr stark davon überzeugt sind, dass es eine gute Idee sein könnte, morgens mindestens mal kalt zu duschen, in Eiswasser zu tauchen oder irgend so was Gruseliges zu machen. Und es ist ganz interessant, wie viele Menschen das doch tatsächlich morgens machen oder was auch die Motivation dahinter ist. Vielleicht nochmal zurück, wann ist Good Work entstanden? Good Work ist in der Mitte, nee, nicht in der Mitte, mit dem Ausbruch von Corona entstanden. Also mit dem Start der Pandemie habe ich Good Work auch gestartet, weil es ja zunächst mal eine Feldforschung war. Es war ja gar nicht die Idee, ich will jetzt einfach mal einen Interview-Podcast machen, sondern das ist ja einer Interviewlogik, also einer Feldforschungslogik gefolgt, um festzuhalten, was passiert denn gerade so mit unserer Arbeitskultur, wenn plötzlich so viele Menschen gar nicht mehr physisch sich begegnen. Was verlernen wir? Was lernen wir neu? Was ist schwer? Was ist leicht? Was ist, wird vermisst? Und so weiter. So, das war der Grundgedanke. So ist Good Work entstanden. Und alles, was jetzt daraus geworden ist, das war weder absehbar noch intendiert am Anfang, sondern das hat sich schlicht entwickelt. Und was ich beobachtet habe, war, dass Menschen gerade so in dieser Hochphase der Pandemie, wo wir wirklich vielfach nicht wussten, wie wird der Tag enden, was wird heute an Auflagen stehen, an Dynamiken. Das war ja wirklich teilweise Stunden aktuell. Deswegen habe ich doch jeden Tag Interviews gemacht am Anfang. Da habe ich so eine kleine Beobachtung gemacht, nämlich dass diejenigen, die morgens sofort als erstes auf ihr Handy schauen, dass die schlechter drauf waren als diejenigen. Jetzt ist das weder repräsentativ, noch ist es kausal, aber es war einfach eine Beobachtung. Also, dass ich einfach gemerkt habe, dass Menschen, die sagen, ich gucke morgens als erstes mal aufs Handy, die Nachrichtenlage, und da bin ich schon mal meistens ziemlich erschüttert, anders gestimmt waren als diejenigen, die gesagt haben, ich bewusst verordne mir da mal eine Pause, ich sorge für mich. Viele, die dann angefangen haben mit sowas wie Meditieren, wie Yoga, einen Spaziergang machen, nicht unbedingt einen Sport, sondern einen Spaziergang. Und so ist überhaupt die Frage erst entstanden, weil das war am Anfang gar nicht so eine geskriptete Frage, sondern ich habe natürlich so gefragt, wie geht's dir? Wie? Und dann kam das. Und dann habe ich gesagt, okay, dieses Thema Morgenroutinen scheint irgendwie ein Thema zu sein. Und
ich kann mir auch vorstellen, dass er auch in der Zeit das überhaupt vielleicht Raum haben konnte, weil vielleicht sind früher die Leute auch viel unmittelbarer aufgestanden.
Ja, also beides. Ich habe ja auch dann über diese ersten 100 Interviews habe ich wie so eine Art kleinen Cut gemacht und darüber das dann ausgewertet und ein Buch geschrieben, Zwischen alt und neu liegt gut, und habe ja mit einem Mythos da mal so versucht, ein bisschen aufzuräumen, nämlich mit diesem Gedanken der großen Entschleunigung. Weil ganz ehrlich, Verena, ich habe sie nicht gemerkt.
Du hast jetzt gesagt, Good ist zwischen alt und neu. So kam auch der Name für dich dann zustande, dass deshalb auch Good Work und nicht New Work? Oder was ist da, was steckt da dahinter?
Ja, also ich bin ja sozusagen mit dem Namen an den Start gegangen. Also eine kleine Hypothese war da schon vom Anfang an mit dabei. Und wie das so immer ist mit den Hypothesen, je härter man sie auch vor sich herträgt, umso eher wird man sie bestätigt fühlen. Also dieser Bias wohnt ja tief in uns allen. So ehrlich will ich dann auch sein. Und dieses Thema Good Work beschäftigt mich schon sehr, sehr lange. Also bestimmt schon mindestens mal ein Jahr, bevor ich überhaupt angefangen habe mit dem eigentlichen Feldforschungsprojekt, mit dem Podcast, weil ich wirklich immer wieder in meiner Rolle als Organisationsberaterin sehr große Reaktanzen verspürt habe, wenn Menschen mit New Work konfrontiert wurden, damals schon. Also ich kann ja nicht zu jemandem sagen, mach etwas neu und mach es so wie bisher. Das schließt sich aus. Das ist eine logische Paradoxie. Ich kann nicht etwas neu und zugleich so wie bisher machen. Das heißt also, wenn ich Menschen auffordere, neu zu arbeiten, sage ich auch immer, so wie bisher war nicht okay. Also auch wenn ich das nicht intendiere, schwingt das implizit mit, und diese kleine Abwertung, dieses kleine semantische Bein stellt sich New Work von Anfang an. Also es klingt halt immer, es stresst immer, du musst etwas krass ändern. was ja unter uns gesagt auch in vielen Fällen der Fall ist. Nur das ist ehrlicherweise nicht die erste Frage. Deswegen sage ich auch immer, das ist das super Mantra von Good Work, neu allein ist kein Selbstzweck. Nur dadurch, dass ich etwas neu mache, mache ich es noch nicht zwingend besser. Ja, da gehört viel mehr dazu, als nur etwas anders zu machen, weil anders ist nicht besser. Es ist unter Umständen anders blöd oder vielleicht noch doofer. Und andersrum, alles kann auch nicht falsch gewesen sein, sonst wären wir vielleicht nicht da. Also das heißt, du siehst schon, benutze deinen Verstand. Es geht nicht um Konservatismus. Ja, im Gegenteil. Also es geht, sondern einfach zu sagen, machen wir jetzt neu um des Neuseins willen oder was ist das Neuartige? Und also da kann man ganz tief eintauchen. Von daher, das ist eine kritische Würdigung. Good Work mit New Work, das ist keine Ablehnung, aber eine kritische Würdigung. Ja.
Denkst du jetzt manchmal und beglückwünscht dein früheres Ich so auf die Schulter klopfend, weil das hat sich ja nochmal gesteigert. Ich würde sagen, im Vergleich zu vor 5 Jahren hat das eher nochmal zugenommen. Und jetzt ist es ja richtig so ein New Work-Bashing teilweise. Warum bin ich nur froh, dass du dir dann sagst, ja, dass es eben jetzt nicht New Work heißt. Das ist ja auch eine Bestätigung dann für deinen Riecher, sage ich mal.
Also das war ja, wie gesagt, der Riecher war ja nicht nur einfach mal so kurz in den Raum reinriechen und sagen, ja, ich habe eine Idee, sondern das war eine sehr, sehr lange Beobachtung und diese Beobachtung hat sich akzeleriert und wenn du mich fragst, bin ich froh, sage ich bin Gott froh.
Ich würde gerne noch ein kleines bisschen mehr von dir erfahren, so als Mensch, wie du so gestartet bist mal ins Leben und wenn du da ein bisschen was preisgeben möchtest, weil ich finde, man versteht dann auch immer noch viel besser den Menschen in seinen Entscheidungen heute.
Ich bin in einer Familie groß geworden mit 3 älteren Brüdern, also deutlich älter. Der jüngste von den 3 ist 7 Jahre älter, also das heißt, da war wirklich so ein und jetzt noch mal ein Mädchen. Ich bin 1967 im Dezember geboren, das heißt, das war wirklich eine Zeit, da war, also erstmal meine Mutter war 39, glaube ich, das war für damals sehr, sehr alt. Ja, und die hat überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass sie nochmal schwanger wird. Also ich war alles nur nicht geplant und Mädchen hatte sie auch nicht auf dem Zettel und dann die 3 Jungs, die haben gesagt, oh, ein plärrendes Weib.
Bist du dann so ein bisschen unterm Radar groß geworden, also auch gar nicht so eine Überbetreuung und Überverhätschelung und konntest dich da so frei entwickeln, wie es lustig war oder dann doch nicht?
Also ich würde mal sagen, es war ein Bootcamp für Resilienz, also für Durchsetzungskraft und sich den Platz am Tisch erkämpfen.
Und wann hast du denn dann so zu deiner Stimme gefunden oder zu deiner ganz besonderen Art, Dinge auszudrücken? Weil ich finde, das macht dich ja unheimlich aus. So, du hast ein ganz eigenes Sprachrepertoire, wenn man so will. Da ist überhaupt nichts Abgedroschenes. Das hat so ganz viel Jule-Charakter.
Ja, also das ist eine total schöne Rückmeldung, für die ich mich sehr bedanke, weil ich glaube, dass das mich schon auch ausmacht oder das ist vielleicht auch in der Familie sehr ausgeprägt gewesen. Also mein Vater war ein extrem rhetorisch gewandter, geschickter, eloquenter Mensch, auch sehr dominant. Meine Brüder auf ihre Weise auch. Also von daher, da war viel Raum, viel Wort, viel Alpha-Power am Tisch. Meine Mutter eher so ein bisschen der kreative, verbindende Teil. Die hat sich da auch gern mal so aus den Diskussionen ein bisschen rausschlaviert. Und ich habe da sehr schnell so eine moderative Rolle eingenommen. Also es brauchte schon einiges auch an Rüstzeug, um da überhaupt sich diesen Platz am Tisch erarbeiten zu können.
Aber nicht nur so rein begleitend, moderierend, also sich selbst als wie zurücknehmen, sondern dann auch selber in Szene setzen mit einem humorvollen Teil und nicht so, man kann ja diese Rolle auch ein bisschen passiver spielen oder immer so anderen die Bühne bereiten. Das ist ja auch so ein bisschen dieses, mein Podcast heißt ja auch People Pleasing AD, weil es gibt ja auch Menschen, die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Das würde ich jetzt bei dir auch nicht so vermuten. Die Frage hätte ich zwar, wie viel von 0 bis 10, wie viel People Pleasing gibt es bei dir?
Viel, viel. Ja, also ich bin die ganz blöde Kombination, Verena. Ich bin die Kombination aus hab mich lieb und gib mir recht. Wenn du meinen Mann fragen würdest, der würde sagen, genau. Also es ist mir schon sehr gelegen, dass ich gut ankomme. Das sage ich jetzt mal ganz ehrlich und ohne Verhüllung. Also ich würde schon sagen, dass ich eher auf eine Passung aus bin, bis zu einer gewissen Grenze.
Und trotzdem bist du streitlustig. Also du trittst für deine Punkte ein. Und da hast du so 2 kämpfende Teile in dir unter Umständen. Du hast ja, glaube ich, auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ne? Du kennst ja das innere Team. Du hattest ja auch schon einige Coaches bei dir zu Gast. Ne? Und ist das sowas, wo du sagst, da sind so 2 Teammitglieder, die so ein bisschen Rangelspielchen machen?
Ja, mindestens. Also ich vermeide es direkt konfrontativ in Diskussionen, Dialoge einzusteigen. Also würde ich schon eher sehen, dass ich auf Passung bin. Sobald aber mein innerer, zum Beispiel kleiner Fairness, Gerechtigkeitswächter anschlägt, dann wird es schwierig. Und wenn offenkundig Bullshit erzählt wird und Dinge kolportiert werden, wenn dann fällt es mir sehr schwer, dieses Muster beizuhalten, also mach's allen recht, würde ich sagen, ist dann nur bedingt ein Antreiber von mir.
Fällt dir das dann leichter für andere oder ist das auch was, was du dann für dich selbst ins Feld führt oder führst, oder ist es dann was für die Themen oder für das, was dahinter steckt sozusagen, wo du dich dann für stark machst?
Ich glaube, wenn es um die Gerechtigkeit, und ich weiß, dass Gerechtigkeit ein sehr überhöhtes Ziel ist, ich selbst spreche auch lieber von Fairness, nur wenn ich diese, sagen wir mal, diese Themengelage konfligiert sehe, wenn ich sehe, dass es bedroht wird für mein inneres Gerechtigkeitsempfinden, wo ja auch schon eine Anmaßung drinsteckt, aber wenn ich einfach das Gefühl habe, da geht was nicht und es ist nicht unbedingt, ich bin nicht betroffen, sondern vielleicht jemand, wo ich das Gefühl habe, der braucht jetzt meine Stimme, dann fällt mir das sehr schwer, da zurückzustecken. Beziehungsweise, ich würde sagen, dann gehe ich immer eher auf eine Konfrontation aus und aufs Kämpferische und nicht auf Rückzug, wenn man mal die beiden Pole aufmachen will. Wenn es um mich selbst geht, würde ich sagen, auch eher kämpferisch, nur nicht mit der gleichen Entschlussfreude. Wenn ich für andere kämpfe, bin ich da wesentlich befreiter und radikaler als für mich selbst. Und es sind oft diese Triggerpunkte, wenn es um solche Fragestellungen geht.
Okay, ja, sehr, sehr spannend. Welche anderen Stationen auf deinem beruflichen Weg sind noch bedeutsam, um zu verstehen, wo du heute stehst?
Also wir können da ruhig ein bisschen anknüpfen. Also mein erster Job war, mein erster so Ferienjob, weißt du, also nicht jetzt Beruf, sondern mein erster Taschengeldjob war, ich war Tankwärtin an der Tankstelle. Und zwar nicht, weil ich so wahnsinnig gern Benzin rieche oder weil ich diese Affenarbeit mir so total viel Spaß gemacht hätte, sondern ich wollte das auch, weil meine Brüder das gemacht hatten und das fand ich cool. Fand ich das auch total ungerecht. Warum soll das nicht auch ein Mädchen machen können? Und das hat für einiges an, das war wirklich noch so mit Bedienung, also nicht in der Tankstelle an der Kasse stehen, sondern wirklich Autos betanken. Das gab es noch damals an der Autobahn, ja, komplett ahnungslos.
Haben dich denn deine Brüder da reinschleusen können?
Naja, der eine hat gesagt, das ist zu hart, der nächste hat, kann es vergessen oder ist mir egal. Und der dritte hat gesagt, das möchte ich sehen. Und den besten Tipp hat mir mein ältester Bruder gegeben, weil der sagte, du musst dir einfach vorstellen, von daher habe ich viel über Dienstleistung gelernt, die Menschen kommen, die sind gestresst, die kommen aus dem Urlaub, das Auto voll, heiß, Kinder. Du bist heute, würde man sagen, der erste Touchpoint nach vielleicht 4-5 Stunden Anstrengung im Auto. Und so wie du den begegnest, das wird ganz viel verändern. Ja, also das wird deren Erlebnis irgendwo prägen. Und deswegen habe ich mir da zum Beispiel schon eher die Passung, den People-Pleaser insofern angewöhnt, dass ich gesagt habe, nicht jetzt so berechnet, aber weil ich mir das vorstellen konnte. Was ich definitiv wusste, ist, ich kann da einen Unterschied machen für diesen kleinen Moment. Und ich habe den Unterschied dann auch sehr schnell gespürt. Also ich war da 17, glaube ich, von 17 bis 19 oder so habe ich das gemacht. Immer so am Wochenende und in den Ferien. Also war schon ein harter Job, ja, weil da ging die Schicht noch manchmal 10-12 Stunden. Ja, körperlich hart, ja. Ich habe es irgendwo geliebt und vor allen Dingen, ich war echt, kann ich jetzt mal sagen, die Trinkgeldqueen. Das fanden dann meine männlichen Kollegen natürlich blöd. Jetzt mit dem Abstand erklärt sich vieles, wie so oft, ja. Nur ich habe ja jetzt mich da nicht hingesetzt und gesagt, was lerne ich daraus? Ich glaube schon, ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Ich wollte unbedingt Journalistin werden. Und ich habe dann auch folgerichtig bei der Frankfurter Rundschau eine Ausbildung gemacht und hatte da in einer Station, war ich in der Anzeigenabteilung, da waren 4 Männer. Und dann sagten die, ja, hier geht's ein bisschen rau zu, hier sind nur Männer. Das ist keine Sorge, ich habe 3 ältere Brüder. Außerdem habe ich 2 Jahre auf einer Tankstelle nur mit Männern gearbeitet. Und dann haben die sich kaputt gelacht und gesagt, haha, Tankstelle, ja, ja, so ähnlich. Es war ironisch gemeint und weißt du was, Verena, es war nicht anders. Nein, es war kein Stück anders. Also die Klischees, wir bedienen die jetzt ein bisschen. Wir müssen uns jetzt vorstellen, wir reden von Ende 80ern, Anfang 90ern. Es war genau so. Und wie gesagt, ich habe mich dann gegen den Journalismus und für die Empirie entschieden, war dann erst bei Beratung, dann viele, viele Jahre bei der Deutschen Lufthansa und damit in einem Konzern. Und in einem Konzern hast du ja auch wieder nochmal andere Dynamiken. Ja, jeder Konzern tickt auch wieder anders, aber es gibt vielleicht auch sowas sehr Typisches und hatte da reichlich Gelegenheit, auch Dynamiken im Organisationskonzept oder Kontext zu erfahren und am eigenen Leib zu spüren, was mich wiederum dazu veranlasst hat, zu sagen, okay, wie sollten wir vielleicht nochmal auf verschiedenen Ebenen auf Führung gucken, methodischerweise, in der Interaktion, in der Art und Weise, wie viel Vorgaben brauchen wir, wie viel Freiheiten haben wir, welche Medien setzen wir ein, wie gehen wir auch mit strategischen Fragestellungen um. Und das ist jetzt mal so ein bisschen schon der Bogen, mit dem ich mich bei Good Work auch auseinandersetze. Und ich würde auch tue mich unheimlich schwer zu sagen, so muss es sein, dann ist es Good Work. Weil wieso sollte ich das als kleine Frau Sauschlau hier definieren? Das finde ich sehr anmaßend. Ich glaube, das kann nur jede Organisation, vielleicht sogar innerhalb von Organisationen, jeder Kontext für sich übersetzen. Eine Setzung, eine programmatische. Was ich glaube, was man schon diskutieren kann, ist sowas wie Gütekriterien. Und Gütekriterien, denke ich, ist für mich das allererste Mal, worum geht es wirklich? Und wirklich geht es, dass die Menschen im Idealfall ihre Potenziale gut einbringen können und dass sie gleichzeitig aber natürlich voll und ganz an der Wertschöpfung partizipieren. Das ist natürlich, das sagt sich so leicht, je nachdem, was für einen Job ich mache, ist das nicht so unbedingt die direkte Verbindung. Es gibt nun mal sehr wertschöpfungsnah Jobs und welche, die sind ein bisschen weiter weg. Aber egal, wie weit ich weg bin, ich muss verstehen, was ist mein Beitrag zu dem großen Ganzen. Und das ist in vielen Organisationen nicht mehr klar. Also bis hin zu, dass Menschen in einer HR-Einheit arbeiten, sich tolle Konzepte für tolle Seminare ausdenken, aber überhaupt nicht die Verbindung zur spezifischen Wertschöpfung in dem Unternehmen herstellen können. Weder für sich noch für andere. Dann wird es schwierig.
Also da sind wir so ein bisschen im Bereich Sinn und Meaning. Also zu erkennen, zum Beispiel das Beispiel, was mir jetzt zum Beispiel aus dem Krankenhauswesen ja auch wirklich der Putzkolonne sozusagen zu sagen, super wichtig, dass wir hier unsere PatientInnen gesund erhalten können, weil wenn wir hier die Hygienedinge nicht im Blick haben, dann haben wir ein Riesenproblem. Und dass denen das aber auch bewusst ist. Und dann ist es nicht mehr dieses, wir machen hier irgendwie die Böden sauber, sondern wir sorgen dafür, dass wir hier die Hygienestandards einhalten und wir als Gesamtinstitution einen guten Job machen können. Und da bekommt es auch eine andere Wertschätzung und eine Sinnstiftung dann auch im wirklichen Sinne und nicht mehr so als Wortparole.
Also erstmal finde ich schon mal einmal ganz hilfreich, Sinn und Zweck voneinander zu separieren. Also Unternehmen haben in der Regel einen Zweck, nicht unbedingt einen tieferen Sinn, wenn wir von Purpose auch reden. Dann wird diese ganze Purpose-Diskussion driftet sehr schnell ab ins wirklich leicht Esoterische, das muss ich sagen. Das darf jeder für sich so übersetzen, nur wenn ich von guter Arbeit rede, würde ich erstmal sagen, was ist der Zweck des Unternehmens und was ist wirklich die konkrete, also sehr, sehr bodenständig, was ist die konkrete Wertschöpfung, die hier erbracht wird? Und welchen Beitrag kann ich mit meinen Aufgaben, mit meinen Fähigkeiten, mit dem, was ich jeden Tag tue, dazu beitragen? Das ist manchmal sehr direkt, manchmal ein bisschen weniger direkt. Deswegen ist das weniger Direkte nicht weniger wert. Leider neigen wir aber in vielen Arbeitskontexten dazu, dass sogar gerade wertschöpfungsentfernte Dinge sehr hoch angesehen werden. Irgendwelche PowerPoint-Schlachten. Also gehen wir nur mal in jedes XY-Meeting rein. Ja, da sitzen hochbezahlte Manager. Was konkret hat das mit der exakten Wertschöpfung zu tun, was dort besprochen wird? Diese Frage würde ich immer im Raum stehen lassen, immer mitdiskutieren. Deswegen, gute Arbeit erkennt man daran, dass es auch um Arbeit geht und nicht um beschäftigt sein. Das wäre das eine. Das sowohl auf individueller Ebene als auf Teamebene, auf Einheitenebene auch der Mehrwert, der eigene Beitrag erkannt wird. Und das natürlich alles unter der Maßgabe, wir sind jetzt im Ideal, dass die Menschen sich entsprechend ihrer Qualifikation, ihrer Stärken und Kompetenzen auch entsprechend einbringen können. Dass im Idealbild jeder da ist, wo er gut hinpasst und wo er idealerweise auch viel für sich und für die Organisation auch bewirken kann. Und das ist eine riesige Aufgabe. Also sind wir, denke ich, in vielen Organisationen aus ganz vielen Gründen noch nicht da. Ne?
Mhm. Wer hat denn das überhaupt oder wer kann das überhaupt in so einer Organisation im Blick behalten? Wenn das jetzt wirklich, sagen wir mal, das wäre genau das, was man machen sollte, wer macht das denn? Machen das die Führungskräfte? Gibt es da Strategieabteilungen? Wer kann das tun? Wer hat überhaupt diesen Überblick?
Dann würde ich das auch erst noch mal ein bisschen weiter runter deklinieren. Was hat denn das für Layer? Und deswegen habe ich ja auch fünf Good Work Prinzipien definiert, nicht als fünf Arbeitsschritte, sondern sozusagen Suchfelder, strategische Suchfelder, die gute Arbeit nach dem, was ich jetzt auch im Rahmen des Podcasts immer wieder sehe, quasi zusammentrage. Und anhand dieser fünf Suchfelder, ich nenne sie gerne auch gleich noch mal, würde ich sagen, ist es weder eine komplette Top-Down-Aufgabe noch eine Graswurzelbewegung, sondern das muss natürlich Hand in Hand gehen oder idealerweise sollte das gehen. Das heißt, es muss ein Verständnis da sein und da an der Stelle würde ich sagen, muss zwischen dem, was von der Spitze aus gedacht wird, aber auch aus der Mitarbeiterschaft, aus dem Kollegenkreis auch unterstützt wird. Also es macht keinen Sinn, da solche Konzepte auszudenken und die dann in die Organisation zu kippen, sondern wie beim Tunnelbohren von beiden Seiten aufeinander zu sich zu bewegen. Das finde ich ein
Da muss man nur gucken und hoffen, dass es dann auch richtig berechnet ist und die dann nicht aneinander
Die einen
vorbeibohren.
landen
Das
in
ist
der
ja auch schon
Schweiz und die
öfters mal
anderen in
passiert.
Luxemburg. Ja, schwierig.
Ja, das könnte passieren. Also das wäre auch eigentlich dann gleich die nächste Frage und du kannst da auch gerne Bezug nehmen zu deinen fünf Prinzipien. Welche Best Practice Cases könntest du denn da so ins Feld führen? Also hast du Organisationen erlebt, bei denen du das gut wiedergefunden hast?
Dich wird das jetzt nicht überraschen, wenn ich sage, dass ich nicht mit Best Practice arbeite, sondern mit Good Practices. Weil Best unterstellt ja, es gibt ein richtig und ein falsch und ein bestes und ein schlechtes. Ich würde immer von Good Practices reden und auch Best Practice insinuieren, ja, dass es auch eine Idee gibt von Ursache-Wirkung, die wir ja in den allermeisten Fällen so gar nicht unterstellen können. Wir wissen ja oft gar nicht genau, was sind die Zusammenhänge. Also, was hat gut funktioniert? Ich habe ein Beispiel, wie jetzt zum Beispiel auch einen Strategieprozess, habe ich auch mit mittelständischen Unternehmen zusammengearbeitet, wo man nämlich versucht hat, auch mal dieses Strategieentwicklungsthema nicht so exklusiv und elitär von der Spitze nur zu denken, sich aber gescheut hat vor sowas wie jetzt zum Beispiel, wir wollen jetzt nicht so ganz nerdig einsteigen, wie OKR, ja, also diese eher agile Strategieentwicklung, die ja wirklich smart und durchdacht ist, nur oft scheitert an der Umsetzung, weil sie wirklich sehr, sehr voraussetzungsreich ist. Also da muss unheimlich viel auch in den Strukturen angepasst werden. Die Menschen müssen hinreichend geschult werden. Es ist ein relativ akademischer Ansatz und da formalisiert, sehr akademisch, also es ist semantisch hochanspruchsvoll, diese Objective und Key Results zu formulieren. Was ich nicht schlecht reden will, im Gegenteil, nur in der Erfahrung scheuen sich gerade so im Mittelstand die Unternehmen davor zurück. Ich habe dann gemeinsam mit Auftraggebern auch ein Modell entwickelt, dass wir gesagt haben, warum sagt man nicht, man macht zum Beispiel einen Initiatorenkreis, wo also die strategische Agenda auch angestoßen und bestückt wird. Und man macht einen sogenannten Gestalterkreis, also die quasi die Umsetzung auch mit vorantreiben. Beides definierte Kreise, Achtung, hierarchieübergreifend besetzt und idealerweise auch paritätisch. Also es ist eben nicht so, du hast dann in dem Initiatorenkreis nur die Hierarchie sitzen und im anderen im Mittelmanagement, sondern komplett über die Hierarchie hinweg bestückt, sodass du wirklich, weil dann entsteht auch ein Dialog und dann, da sind natürlich ganz viele Dinge, auch wenn dann in solchen Kreisen, und da habe ich auch einige Gespräche auch geführt, die genau in diese Richtung gehen. Wenn du es schaffst, solche partizipativen Zirkel auch mit Entscheidungsmacht auszustatten, wenn du sagst, dass die Menschen, die dort drin versammelt sind, auch alle eine Stimme haben. Also nicht, weil jemand im Organigramm höher steht, ist seine Meinung wichtiger. Wir wissen, wie schwierig es ist, solche Dynamiken komplett auszublenden. Nur vom Konzept her zu sagen, jeder, der in diesem Kreis ist, hat gleich viel Gewicht mit seiner Stimme. Und streng darauf zu achten, dass in den Kreisen eben nicht nur entlang der Hierarchielinie der bestehenden rekrutiert wird. Das macht hochgradig Sinn. Und es entbehrt mich zum Beispiel dann davon, Dinge, die ich mir dort in so Kreisen ausdenke, wenn ich es denn auch transparent und permeabel gestalte, also dass die Organisation auch Einblick hat, was passiert denn da, nicht so ein Closed Shop. Oder wenn jemand sagt, ich möchte da auch gern mal mitwirken, was können Möglichkeiten sein, selbst auch rollierend vielleicht mal mit dazuzukommen. habe ich nicht mehr nachher die Herausforderung, dass ich mir was Schlaues ausgedacht habe an der Spitze, was ich dann mit allerbesten Argumenten und ganz tollen PowerPoints meinen Mitarbeitern verkaufen muss, aka mitnehmen. Das funktioniert in der Regel nicht.
Dass es so Paralleluniversen gibt, ne? Da ist dann so eine schöne Welt auf der einen Seite, auf der konzeptionellen Ebene, und was dann tatsächlich umsetzt wird, steht auf einem anderen Blatt Papier, ne?
Du bist letzten Endes, dann wirst du, wenn du das so denkst, nach, ich sage jetzt mal Oldschool-Denke, wirst du zum Verkäufer deiner eigenen Ideen. Du musst dann deine Mitarbeitenden, die eher mental mit verschränkten Armen da sitzen, deine tollen Ideen verkaufen. Ich sag mal so, toi, toi, toi. Ja,
ja, ja.
Wir wissen
ja
alle, dass es meistens nicht funktioniert.
Ja, ja, und dann werden die Gräben auch eher tiefer, und deshalb auch solche Zirkel, habe ich auch schon von gehört, habe jetzt selbst nicht damit direkt gearbeitet, aber so Gesundheitszirkel zum Beispiel, wo man dann interprofessionelle Teams dann auch bildet über die verschiedenen Professionen hinweg, um da eben auch diese verschiedenen Perspektiven einbinden zu können, die ja sonst auch immer wieder in ihren eigenen Gärten funktionieren. Da haben wir das Team der Physiotherapeuten, die sich dann da den Mund drüber zerreden, was vielleicht die Ernährungsberaterinnen wieder für komische Ideen haben, wann das stattfinden soll oder so. Und so haben wir gleich auf Augenhöhe in diesen Kreisen, entspricht ja auch dem Menschen sehr, da in so einem Kreis zusammenzukommen, in so einem Zirkel, einen Austausch auf Augenhöhe.
Ja, und vor allen Dingen auch eine Beteiligung. Ja, weil das wissen wir auch, in dem Moment, wo wir die Menschen beteiligen, ist ein anderer Bezug da, ist eine andere Verbindlichkeit, und das kann ja dann auch wieder Signalwirkung haben in die gesamte Organisation, wenn die Menschen spüren, dass eben nicht nur quasi hier wird gedacht, dort wird gemacht.
Da denke ich natürlich jetzt so ein bisschen auch an die Zukunft, was man sich für die Zukunft wünschen kann. Aber ich möchte trotzdem auch nochmal die Gelegenheit geben, deine 5 Prinzipien nochmal zu nennen. Vielleicht kannst du das auch verknüpfen mit der Frage, du hast ja auch von Kindern gesprochen. Ich habe auch 3 Kinder, die jetzt alle so in diesem Berufsfindungsprozess so sind, zwischen 20 und Ende 20 bei mir. Und manchmal frage ich mich dann schon, wenn so Diskussionen sind rund um Digitalisierung, Automatisierung, KI natürlich, wie geht das mal so weiter? Wie wird sich das entwickeln? Wir strampeln uns ja ab, versuchen die Welt zu einem besseren Ort zu machen, und manchmal machen wir das Gegenteil davon vielleicht auch noch. Aber wie wird das denn dann wohl nach vorne hingehen? Und hast du dir dazu mal Gedanken gemacht, was du dir da so wünschst, was du für realistisch hältst und vielleicht auch Unterschiedlichkeiten im Hinblick auf deine 5 Prinzipien da ausmachen kannst?
Ja, also ich fange vielleicht mal mit den 5 Prinzipien an. Also das erste Prinzip ist die gelungene Beziehungsgestaltung. Das nimmt also nicht nur das Thema Beziehung zwischen Kollegen, also so nach dem Motto, wir haben guten Team-Spirit, sondern auf allen Ebenen, also auch mit Führungskräften, zwischen Führungskräften, mit Dienstleistern, die für das Unternehmen arbeiten, mit Kunden, mit allen Schnittstellen, die unterwegs sind. Und dieses Thema gelungene Beziehungsgestaltung ist für mich wie so eine Art Baseline. Also ohne die funktioniert für mich gute Zusammenarbeit oder gute Arbeit kann irgendwie nicht funktionieren. Das zweite Prinzip nimmt dieses Flexibilität und Strukturen, diese kleine wahrgenommene Paradoxie in den Blick, heißt auch flexible Strukturen. Das heißt, wie viel Flexibilität, wie viel Strukturen gestehen wir denn uns zu? Hinsichtlich der Frage, wo werden Entscheidungen getroffen, wo wird gearbeitet, wann wird gearbeitet, geht in diese Richtung. Ja? Also immer wieder, wie viel Struktur, wie viel Freiheit. Das dritte, da sind wir sehr stark in dem, was du eben schon besprochen hast, ist die digitale Balance. Also das heißt, wie viel Digitales, wie viel Analoges wollen wir uns denn wo verorten? Das ist jetzt durch KI nochmal ganz, ganz anders in den Fokus gerückt. Ja, auch da kann man sich fragen, wollen wir auch KI-freie Zonen definieren? Spannende Frage. Das vierte heißt, gelebte Agilität würde ich heute vielleicht sogar schon wieder ein bisschen anders nennen. Da geht es um welche Regelhaftigkeiten, welche Methoden setzen wir ein? Also finde ich auch eine sehr interessante Frage. Springen wir immer auf jeden Hype-Train auf und wollen dann unbedingt den neuesten Hype mitmachen, die neuesten Methoden, Moden auch installieren, oder schauen wir wirklich rein auf der Prinzipienebene, was hilft denn uns in unserem ganz jeweiligen Kontext? Und das fünfte, ein bisschen mein Lieblingsprinzip, und das schlägt dann vielleicht auch die Brücke zu deiner Frage, ist Denken in Möglichkeiten, nämlich wie schauen wir nach vorne, strategisch, visionär, Können wir was von Startups lernen oder auch nicht? Ja, wie behalten wir Kreativität, Innovationskraft? Worte, um die es sehr ruhig geworden ist, leider, weil wir im Moment sehr stark damit ringen. Wie können wir das Krisenhafte überleben? Ja, wir reden viel von Resilienz und wir reden nicht so sehr davon, wie können wir denn weiter innovativ und kreativ bleiben? Was, glaube ich, wichtiger denn je ist, aber es wird weniger diskutiert.
Nimmst du so wahr? Also ist das was, was du auch aus deinen Gesprächen mit den Organisationen so wahrnimmst? Im Moment ist das so ein bisschen sich verbarrikadieren und defensiv, reaktiv, nicht mehr prospektiv unterwegs sein, sondern...
Genau, es ist mehr reaktiv als prospektiv. Das ist ein sehr schöner Widerspruch oder sehr schön, dass du das Gegensatzpaar aufmachst. Das ist also eine andere, sagen wir mal, Kostenkultur. Also es gibt einige Unternehmen, die wirklich auch unter Druck geraten sind, dass die dann auch kostensensibler reagieren, ist vollkommen selbstverständlich. Spannend ist, dass ich das auch, und das erlebe ich sowohl im Podcast als auch in meiner Beratungspraxis, dass Unternehmen, die noch überhaupt nicht aktiv betroffen sind oder akut betroffen sind von irgendwelchen wirtschaftlichen Einengungen, Zwängen, vorweggenommenen Kostenspardruck da proklamieren und da eine ganz andere Haltung reinbringen. Statt zu sagen, wir sind doch jetzt eigentlich am Drücker, ja, wir haben doch eigentlich eine ganz goldene Chance, jetzt zu investieren. Wir haben doch eigentlich die Zeit schlechthin. Also Krisen sind auch eigentlich optimale Zeitpunkte für Investitionen, wenn ich es mir leisten kann. Logisch, wenn ein Unternehmen damit ringt, müssen wir Menschen entlassen, dass die nicht die Spendierhosen anhaben, ist vollkommen klar. Nur dadurch verselbstständigen sich Dinge, dadurch entstehen manifeste Krisen und Wirtschaftskrisen, wenn auch die Unternehmen, die akut noch nicht betroffen sind, in diesen Kanon einsteigen. Nur weil es jetzt halt der Vibe ist und weil man jetzt vielleicht eine gute Stimmung, Zeitgeist hat, um unbequeme Entscheidungen durchzukriegen. Frage ist nur, wofür? Sparen ist ja keine Strategie. Sparen ist manchmal die notwendige Reaktion auf eine wirtschaftliche Herausforderung, aber keine strategische Haltung.
Ja, gebe ich dir recht. Und würdest du auch sagen, dass das vielleicht auch so ein ähnliches Thema, dieses ganze Thema zurück ins Büro, zurück mit all diesem ganzen New Work-Gebimmel und Gebammel, was da irgendwo zu viel den Menschen gegeben wurde? So nach dem Motto, nutzen wir doch die Gunst der Stunde, unseren Mitarbeitenden ist allen bewusst, es ist 5:05 und da können wir doch jetzt alle wieder so in die Linie bringen.
Ja, diese Diskussion, Verena, die ist auf so vielen Ebenen unterkomplex und am Thema vorbei. Und ich kann deswegen nur einen Satz raushauen, nämlich die Zahnpasta kriegen wir nicht mehr in die Tube gedrückt. Diese Erfahrung der letzten Jahre, dass Menschen autonomer sind in ihrer Arbeitswelt, die kriegen wir nicht mehr negiert. Das heißt, was sollen die guten Gründe sein?
Also doch Graswurzelbewegung. Also wenn das da unten einfach mal so loswächst.
Ja, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit Umkehrschlüssen. Also ich bin auch kein Fan von, am liebsten darf jeder komplett allein bestimmen, was er wann, wo, wie macht. Und möglichst alle remote arbeiten. Also auch da wäre ich definitiv nicht der Fall, weil diese Eingebundenheit in das System zu sein, ist, glaube ich, ein Wert, den wir schwer messen können und doch spüren. Selbst modernen, in Anführungszeichen, geführte Unternehmen sagen, wir merken eine Veränderung im Commitment, in der Verbundenheit, wenn die Menschen sehr wenig im Büro sind. So, was heißt das jetzt? Das heißt also, triff doch kluge Entscheidungen. Also, wo brauchen wir es zwingend? Wo macht es Sinn? Und wo ist es ein Mehr an Gemeinschaftsgefühl, was auch immer? Nur, wenn du einfach die Menschen zurück ins Büro beorderst, um dann zu sagen, am Teamtag machen alle ihre Videokonferenzen, dann ist es Silent Disco, dann tanzt da jeder mit seinem Kopfhörern auf sein Lied. Das hat nichts mit Gemeinschaftserleben zu tun. Und das ist der Punkt. Also eher verstehen in jedem einzelnen Team, in jedem einzelnen Kontext, wie viel Flexibilität, da ist es wieder, wie viele Strukturen können wir uns zugestehen. Und das ist nichts, was ich von oben bestimmen kann für die gesamte Organisation, wenn die Organisation größer ist als 20. Ja? Also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe mit 10.000 Mitarbeitenden, macht es keinen Sinn, das komplett einmal unisono anzuordnen. Es gibt Unternehmen, die ich kenne, die eine sehr starke Gemeinschaftskultur hatten, die das sehr frei gelassen haben, aber auch in einer ungünstigen Weise frei, sodass da jetzt auch ein so eine gewisse Selbstoptimierung vom System in Kraft getreten ist. Und das ist nicht günstig.
Also so à la carte wird dann ausgewählt, individuell dann Entscheidungen, dann kriegt man das nun wirklich nicht mehr zurück in die Tube dann.
Überhaupt nicht, nee. Statt einfach zu sagen, wir sind jetzt hier im Bereich, wo Co-Kreation ein wichtiger Wert ist. Wir sind hier vielleicht im Bereich, wo jeder sehr einzeln an seinen Arbeiten arbeitet. Trotzdem ist es uns wichtig. Was wäre denn ein guter Mix? Und da wurden ein paar Dinge verabsäumt und das ist jetzt sehr, sehr schwer, das wieder aufzuräumen, beziehungsweise auch da ein gutes Miteinander zu finden. Nur diese Diskussion, wie gesagt, ich habe 21, habe ich angefangen. Und da dachte ich auch schon, das ist doch schon rum, das Thema. Naja, wir haben 25, ist es immer noch nicht geklärt.
Es hat aber eine etwas andere Werbung bekommen, das würdest du schon auch sagen. Das kehren wir dann doch immer wieder an dieselben Punkte. So früher gab es immer so Diskussionen, Zentralisierung versus Dezentralisierung. Beispiel. Ich war im Deutsche Bahn Konzern, habe da auch Unternehmensentwicklung im Bereich Cargo gemacht und da war dann immer so, ja, sagt jetzt die zentrale Konzernzentrale, wie es langläuft oder die Region und irgendwie von beiden Seiten wurde man gedrückt. Sind es wieder solche Spielchen, jetzt nur auf anderen Ebenen?
Ich glaube schon und diese Strukturflexibilität ist auf jeden Fall auch so eine wahrgenommene Paradoxie, die nicht gut moderiert wurde in vielen Unternehmen. Ja, die das gut für sich gelöst haben, die sind wirklich besser aufgestellt.
Vielleicht sind die Konzerne dann doch irgendwann auch zu groß und damit dann Kolosse, die sich nicht mehr richtig bewegen können.
Das wäre sowieso mein Guess, dass wir in 20, 30 Jahren deutlich weniger Konzerne sehen.
Also das wäre mal so eine Entwicklung. Und würdest du denen dann nachtrauern oder sagst du, puh, soll diese Tankschiffe da nicht mehr haben? Die sind viel zu unbeweglich.
Naja, also ich sag mal so, aus Shareholder-Sicht macht es vielleicht Sinn, aus Mitarbeiter-Sicht und aus Wertschöpfungssicht weiß ich nicht, ob es immer Sinn macht, weil es ja auch nochmal zwei Paar Schuhe, was die Shareholder direkt rausziehen und was wirklich werthaltig produziert wird und nicht immer dasselbe. Ich glaube, dass das einfach sich bedingt, wenn ich jetzt diese Phänomene sehe wie KI und wenn ich sehe, wie sich unsere Demografie entwickelt, wenn ich sehe, wie sich unsere Einstellung zur Arbeit ändert, ist das, wenn ich diese Connecting the Dots betreibe, sehe ich im Bild nicht wirklich die große Zukunft der Konzerne, sondern sehe da eher eine Entwicklung in eine an deinem Bild bleiben, Dezentralisierung in Netzwerkstrukturen, dass wir vielleicht sowas wie eine Zerteilung haben von Konzernen in einzelne Gesellschaften. Aber das ist nur ein Bild, was ich heute habe. Ob das so kommt, das wissen wir alle nicht. Nur logisch erscheint mir das eher so, dass es in diese Richtung gehen wird.
Wo hättest du Lust, richtig mit anzupacken und mitzuwirken? Was ist so dein Beitrag?
Das ist eine total schöne Frage. Und ich glaube, es ist natürlich immer super, super schön und bequem, deswegen auch Arbeitsfeuilletonistin, sich so ein Stück weit zur Seite zu stellen, an die Seitenlinie und zu sagen, wenn ich da so gucke, dann sehe ich das. Ist sehr bequem.
Das sagst du jetzt. Ich wollte dich da nicht in die Defensive bringen.
Nee. Aber das ist, genau, das macht mir natürlich schon Spaß, ja, ist ja auch eine gewisse Eitelkeit dran verknüpft, diese Deutungshoheit sich zu schnappen. Wenn du sagst aktiv, dann würde ich sagen, bin ich schon auch immer eher am Kontext Team unterwegs. Also das würde ich, und da eine Verbindung, also gerade so dieses Thema, was ich eben sagte, diese partizipative Strategieentwicklung, das sind Themen, die mich total faszinieren, wo ich sage, lad doch mal die Leute ein zum Mitdenken, die tun es doch sowieso. Dieses Überwinden, diese Segregation, diese Apartheid zwischen Denken und Machen, überwindet die doch mal.
Wir nicht. Ich meine es jetzt nicht ernst, ich schiebe das gleich vorweg, aber mit dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess schon wir sowas nicht schon mal?
Also es gab schon 1000 Vorstöße in diese Richtung. Ich glaube, dass also dieses Vorschlagswesen ist ja ein bisschen kleinteiliger, wo man sagen kann, mach doch mal diesen Schalter so nach rechts und nicht nach links. Das ist wirklich, war ja zum Teil wirklich sehr, sehr konkret und gut. Und mir geht es eigentlich noch mal einen Schritt weiter, wirklich auch in ein großes Bild einzusteigen und da Menschen auch heranzuführen, dass sie das, ich glaube, dass es viel mehr Menschen können, als es tun. Es kann auch nicht immer 10.000 Leute am Tisch sitzen und über die große Strategie reden. Nur da wirklich auch Konzepte zu entwickeln, dass das verteilter wird, dass da auch eine Partizipation stattfindet, finde ich sehr, sehr spannend und sehr interessant. Also da wird sicherlich noch einige Folgen auch bei Good Work zu geben. Also ich habe da schon so ein paar Kandidaten im Blick, die da wirklich auch gute Ideen entwickelt haben und auch wirksame Ansätze. Und das, glaube ich, wird uns in der Arbeitswelt noch oft begegnen.
Und da bist du ja nicht an der Seitenlinie, sondern durch die Art deiner Fragestellung oder auch durch das Kuratieren auch deiner Gäste und Gästinnen, greifst du da ja schon ein oder beteiligst dich daran und dann ist das auch vielleicht genau das, du an der Stelle in diesem Moment, was es dann auch braucht und muss ja jetzt nicht da selber den Ball immer schießen, aber Menschen zusammenzubringen und vielleicht da auch Ideen dann von der einen Branche in die andere hineinzupflanzen, auf die Art und Weise, wo man dann Analogieschlüsse auch tätigen kann, ist ja eigentlich auch eine sehr schöne Aufgabe.
Sehr schön, ja. Also das ist toll, dass du das so siehst und ehrlicherweise habe ich da so noch gar nicht so drauf geschaut, deswegen danke. Und ein bisschen ist es ja so wie die Vögel, die dann so Samen von rechts nach links tragen, ohne dass sie das so immer so im Blick haben, beabsichtigen.
Also en passant passiert das so nebenbei, ist das so ein positives Nebenprodukt und noch schöner eigentlich, ne?
Genau, und das ist sicherlich ein Ding, was ich auch weiter vorantreiben will, was auch viel kostet. Also ich habe ja mich sehr stark von der Beratung, von der 100% Beratung hin zu einer ungefähr vielleicht noch 60% oder 70% Podcast, 30%, 40% Beratung, also ja, 2/3, 1/3 ist es ungefähr, wenn man jetzt mal die Arbeitszeit, die ich investiere, betrachten will. Und das ist ja ein Commitment. Ja? Und Commitment meinerseits, also auch ganz hart und nüchtern gesprochen, auch von Umsätzen, ja, ist ja logisch.
Mhm. Auf die du dann verzichtest.
Ganz klar.
Zugunsten dessen, dass du dort aktiv bist, ja.
Genau, also das heißt, das Thema Good Work, der Podcast, das ist für mich eher wie fast eine Aktivistin.
Mhm. Und also so eine Herzensangelegenheit.
Das ist, ja,
und wenn
das
man das Ikigai nimmt, dann ist man da sicherlich, du hast vorhin gesagt, Purpose und Sinn und Zweck und so, das sind zwei Paar Schuhe, aber das ist sicherlich, was braucht die Welt von mir? Mhm. Was kann durch mich geschehen? Das ist ja auch hier die Beta-Erfüllung nach Friedemann Schulz von Thun. Mhm.
Genau, genau.
Und das geht so in die Richtung, habe ich das richtig rausgehört?
Das wäre schon fast so ein bisschen was wie mein Ikigai auf jeden Fall, mhm, um jetzt mal noch alle Modelle in den Ring zu werfen.
Tatsächlich so in der Mitte wäre das dann.
Genau.
Das heißt,
genau,
da hast du was, was dir Freude macht, was du kannst, wo du bezahlt wirst.
Das, ja, da hängt es auch ein bisschen. Genau, da hängt es noch ein bisschen.
Also ein kleiner Aufruf an alle Sponsoren.
Nein. Also genau, nein. Sponsoren ist natürlich ein Thema, und aber auch da wieder, das sage ich auch ganz ehrlich, es geht ja nicht nur darum, Menschen oder Unternehmen zu finden, die sagen, ah ja, okay, sie können jetzt mal Werbung schalten, sondern sagen, pass auf, du kannst auch Teil der Community werden. Also du kannst auch, also dich damit assoziieren, und möchtest du das denn, möchte ich das auch mit dem Unternehmen, mit der Brand, mit der Marke assoziiert werden, muss ja so ein Markenmatch stattfinden, was ich tatsächlich auch mache mit den Kooperationspartnern. Also wir durchlaufen einen richtigen Onboarding-Workshop und schauen, wie passt das, was sind Themen, was sind Werte, die wir ins Schaufenster stellen, die zusammenpassen. Und es ist nicht nur einfach hier ein Sack Werbeeinheit, sondern wirklich da auch zu gucken, wo liegen da auch, um das blöde Wort mal zu sagen, Synergien an der Stelle. Wo passen die Markenwelten zusammen und wo möchten sie sich auch assoziieren? Und das passiert.
Ich würde sagen, wir nehmen jetzt den Zieleinlauf. Wir haben ganz viel über das Gestern, über das Jetzt und über das Morgen haben wir auch ein bisschen gesprochen. Wenn du jetzt noch mal so einen Impuls mitgeben kannst, so zum Abschluss an unsere Zuhörenden, hast jetzt noch mal kurz die Bühne hier in meinem kleinen, feinen Podcast. Du hast eine eigene große Bühne, aber vielleicht hier auch noch mal. Was möchtest du unseren Zuhörenden mitgeben, abschließend?
Also was ich glaube, und da klingt sehr Pip Klöckner in meinen Ohren vom letzten veröffentlichten Good Work Gespräch. Ich glaube, wir müssen uns das kritische, im besten Sinne kritische Denken gut bewahren, denn die Versuchung liegt sehr, sehr nah, die Bequemlichkeit doch da obsiegen zu lassen. Was meine ich damit? Wir haben jetzt alle Möglichkeiten, uns ganz, ganz viel abnehmen zu lassen durch KI, und das ist auf eine Weise ganz toll, sehr effizient und eine wirkliche Bereicherung, was wir, glaube ich, aber weiter nutzen müssen, unseren wachen, kritischen Verstand, und der ist halt eben nur dann wach und kritisch, wenn wir ihn auch regelhaft nutzen und nicht nur einmal im Monat, wenn die Sonne scheint, sondern dass wir wirklich sagen, wo können wir das, was uns als Menschen auch ausmacht, unsere, ja, auch Kreativität, aber auch unser Beurteilungsvermögen, das müssen wir trainieren. Und deswegen ist uns nicht immer zu einfach zu machen und zu bequem. Also eine Einladung zum Diskomfort, das ist auch sowas wie eine rote Linie, die ich sehe, die ich sehr wichtig finde, wenn wir auf Zukunft schauen. Also von daher, auch wenn das vielleicht ein bisschen ein edgy Gedanke ist zum Schluss, doch ich würde sagen, dass die Menschen zum Diskomfort sich selbst einladen sollten.
Okay, also sich das nicht zu einfach zu machen und sich bewusst zu machen, dadurch entsteht dann auch wieder viel Gutes, wenn wir uns da ja die Sache nicht zu leicht machen, sondern dann auch das uns bewusst machen, was wir ja und was wir eben, was uns auch vielleicht selbst ausmacht und was auch die menschliche Intelligenz dann am Ende des Tages, die menschliche kreative Intelligenz ausmacht.
Also ich habe mein Unternehmen vor 8 Jahren gegründet, also meine GmbH, vorher war ich als Einzelunternehmung. Und habe lange überlegt, wie ich sie nenne. Und sie heißt Yumik. Und es ist für heute, denke ich, immer noch einen besseren Namen hätte ich nicht finden können als die menschliche Intelligenz. Yumik, ja, Human IQ.
Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen, das passiert dir nicht, habe ich den Eindruck. Du bist in der Lage, da ganz viele Dinge zu nehmen, sie neu zu verweben, einen eigenen Blick darauf dann auch zu artikulieren. Das hast du hier bei uns getan in unserem Podcast. Wir haben nicht viel People-Pleasing bei dir erlebt, ein kleines bisschen haben wir darüber auch gesprochen, aber es soll ja vor allem auch hier in diesem Podcast um New Work gehen, aber auch eben um Entwicklung gehen, habe ich vieles vernommen. Ich bin dir ganz herzlich dankbar dafür, dass du zu Gast hier bei mir gewesen bist. Wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
Sehr gerne und vielen, vielen Dank, liebe Verena. Ich finde, du hast ganz, ganz ausgezeichnete Fragen gestellt und hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
Das freut mich sehr. Danke. Ja, das war sie, die Folge mit Jule. Ich merke bei solchen Gesprächen immer noch, der Puls steigt und ich neige dazu, meinen Gästen viel Raum zu geben. Aber genau das war hier richtig, denn beim Schneiden habe ich gemerkt, wie viel Substanz drinsteckt. Die Folge war ursprünglich deutlich länger. Ich habe sie dann etwas gekürzt, damit sie in meinem bevorzugten Format bleibt. Und jetzt interessiert mich, welche Themen oder Gäste wünschst du dir für die Zukunft? Schreib mir gerne. Das hilft mir, den Podcast noch sichtbarer zu machen und stärker auf deine Bedürfnisse zuzuschneiden. Und über eine Bewertung freue ich mich natürlich auch. Mein Motto bleibt, einfach machen. Bleib zuversichtlich und vielleicht gehst du ja heute auch deinen nächsten kleinen Schritt. Bis zum nächsten Mal bei People Pleasing Ade.